Raus aus der Erstarrung. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Jeder kennt das wahrscheinlich von sich selbst oder jeder kennt mindestens eine Person, auf die folgende Fragestellungen zutreffen. Woher kommt das Gefühl, irgendwie neben sich zu stehen und nicht vollständig im eigenen Leben anwesend zu sein? Oder warum fühlen sich Menschen manchmal von sich selbst und ihren Mitmenschen ja irgendwie abgeschnitten, so als wäre ein Teil von ihnen ja in der Vergangenheit quasi stecken geblieben? Und warum gibt es Situationen, wo wir statt das Notwendige zu tun, uns völlig handlungsunfähig fühlen? Unsere Referentin wird uns in unserer heutigen Lebenshilfesendung zu einem sehr speziellen Thema aus der Traumatherapie. Sie wird auf diese Fragen eingehen und uns ihren Lösungsansatz vorstellen. Es geht um die sogenannte Erstarrungsreaktion. Wie entsteht sie? Welche Auswirkungen hat sie? Ja, und wie kommen wir auch wieder aus dieser Erstarrung heraus zurück ins Leben? Unser Thema heute, also in der Lebenshilfe, zurück ins Leben, raus aus der Erstarrung, ohne Angst lachen und weinen können. Ich begrüße dazu ganz herzlich die Logotherapeutin Frau Peggy Paquet. Herzlich willkommen, Frau Paquet. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Peggy Paquet, Sie sind Logotherapeutin und Psychotherapeutin. Sie wandten sich vor etwa 10 Jahren der Traumaforschung und der Traumatherapie zu. Sie entwickelten dabei eine spezielle Therapiemethode, die liebevolle Zwiesprache. Die ist sehr wirksam, sagen Sie, um schmerzhafte Emotionen zu lösen, alte Traumata zu heilen und ja lebendiger und innerlich freier zu werden. Wir haben darüber ja schon diverse Sendungen gehabt über das Thema liebevolle Zwiesprache. Etliche CDs darüber sind auch beim Radio Horeb Hörerservice jederzeit zu beziehen. Dazu aber am Ende der Sendung mehr. Sie arbeiten als Therapeutin für liebevolle Zwiesprache in eigener Praxis. Sie halten Vorträge als Referentin, Seminare und Sie bilden auch in dieser Therapiemethode aus. Frau Paquet, Sie haben jetzt einen Vortrag zu dem Thema Raus aus der Erstarrung vorbereitet. Da steigen wir einfach gleich ein. Zurück ins Leben ohne Angst lachen und weinen können. Warum eigentlich sollten wir überhaupt Angst haben zu lachen oder Angst haben zu weinen? Weil das ist doch eigentlich was ganz Natürliches, was uns absolut entspricht, oder?
Ja, und wir kennen es auch nicht anders. Wir lachen so, wie wir lachen und wir weinen so, wie wir weinen. Aber es gibt einen wirklich großen Unterschied zwischen einem Lachen an der Oberfläche und einem Lachen mit Leib und Seele. Und es gibt auch einen spürbaren Unterschied zwischen einem Weinen, welches gerade so weit geht, dass der augenblickliche Schmerz etwas gedämpft wird, und einem Weinen aus der Tiefe, dem wir uns mit Leib und Seele hingeben. Und schauen wir aufmerksam hin, so sind das Lachen und das Weinen vieler Menschen gedämpft. Denn würden sie mit ihren Gefühlen und auch mit dem Lachen und dem Weinen in die Tiefe gehen, birgt dies die Gefahr, dadurch mit altem, sich bedrohlich anfühlendem Schmerz in Kontakt zu kommen. Also zu fühlen kann in beiderlei Hinsicht gefährlich sein. Vielleicht haben Sie es auch schon mal erlebt, dass jemand irgendwie ganz doll gelacht hat und dass es dann plötzlich umkippt in ein Weinen. Die Ursache für die Angst vor dem Fühlen liegt oft in alten Traumata. Durch eine hohe Spannung im Nervensystem sind Menschen auch in ihrer Fühlfähigkeit blockiert. Und wenn sie in Kontakt mit ihren tiefen Gefühlen kommen, so ist es auch mitunter so, dass sie von diesen überflutet werden oder zumindest eine große Angst davor haben, überflutet zu werden.
Frau Paquet, Sie haben in vergangenen Vorträgen immer wieder erläutert, wie diese hohe Spannung im Nervensystem entsteht. Vielen Hörern, wir haben das aus den Rückmeldungen auch mitbekommen, war das eine wertvolle Hilfe, weil sie sich selber so besser verstehen und auch selber annehmen können. Könnten Sie uns das im Zusammenhang mit dem heutigen Thema, also zurück ins Leben, nochmal erläutern, bitte?
Ja, also das ist wirklich ein ganz wichtiger Kernpunkt. Also ich gehe heute näher auf diese Erstarrungsreaktion ein, weil sie unglaublich häufig vorkommt. Es gibt diesen Begriff aus der Traumatherapie, die Erstarrungsreaktion. Und die ist wirklich sehr häufig, ja. Warum, erläutere ich auch gleich. Aber das Problem daran ist, dass die Lebenskraft und Lebensfreude, auch die Handlungsfähigkeit unzähliger Menschen erheblich eingeschränkt ist. Ja, auch wirklich die Erlebnisfähigkeit, ja, die eigenen Kinder zu spüren, ja, zu lieben. Und ein Teil des Lebens bleibt in solch einer Erstarrungsreaktion eingefroren. Immer wieder darf ich erleben, wie Menschen aus solch einer inneren Erstarrung herauskommen und dies so beschreiben. Ich bin wieder da. Ich bin zurück im Leben. Deshalb halt auch der Titel.
Also ich war vorher weg. Ich war gar nicht...
Ein Teil von mir. Also man kennen Sie so diesen Begriff, man ist physisch anwesend.
Ja.
So ähnlich kann man sich das vorstellen in verschiedensten Ausprägungen. Die meisten Menschen haben schon einmal oder sogar mehrmals in ihrem Leben Situationen erlebt, die sie schockiert oder sogar in einen Schockzustand versetzt haben. Solch ein Schockzustand entsteht, wenn ein Mensch eine überwältigende oder als sehr bedrohlich empfundene Gefahr erlebt, ohne fliehen und angreifen zu können. Oder wenn er eine Nachricht erhält, die eine überwältigende Ohnmacht auslöst, weil man nichts tun kann.
Beispiele dafür.
Mhm, genau. Also Auslöser für eine Schockreaktion, Notoperationen. Ja, das ist ein Wow, schaffe ich das? Wache ich wieder lebend auf? Das Nervensystem ist total hochgefahren. Medizinische Behandlungen, ja, die können auch wirklich sehr schockauslösend sein. Ein Beispiel, wenn Kinder für eine medizinische Intervention gegen ihren Willen festgehalten oder angestellt werden. Haben diese Kinder ja gar keine andere Möglichkeit. Sie können nicht fliehen, nicht angreifen und gehen in eine Erstarrung.
Also jetzt muss ich ganz kurz mal an den Alltag vieler Eltern denken. Einem zweijährigen Kind eine Medizin, irgendwelche Tropfen zu verabreichen, seien es Nasentropfen, Augentropfen,
naja, gut,
Ohrentropfen. Ich meine, das sind ja auch so Situationen, ja, wo man ein Kind, das dann schreit, man möchte ihm helfen, festhält. Das heißt, füge ich damit meinem eigenen Kind ein Trauma zu?
Nicht unbedingt sofort. Also es ist, denke ich, auch natürlich, dass man als Eltern schon versucht irgendwie, aber dass man ab einem bestimmten Grad, wenn das Kind in höchsten Tönen kreischt, es dann auch lässt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich zwei Eltern über das Kind werfen, um ihm Nasentropfen zu geben.
Nicht
also,
wirklich, ja.
Ja, genau. Aber im medizinischen Alltag ist das gang und gäbe. Hm. Und umso dramatischer ist es, wenn jetzt die eigenen Eltern noch festhalten, das Kind, weil dann ein Vertrauensbruch entsteht. Ich kann Eltern wirklich nur raten, sowas niemals mitzumachen und auch möglichst nicht zuzulassen. Da andere Wege zu suchen, Beruhigungsspritze, wenn es wirklich dringend notwendig ist. Aber nicht das Kind, wenn es sich wehrt, festhalten. Das ist wirklich eine sehr traumaauslösende Geschichte. Bedrohliche Krankheitsdiagnosen können Auslöser für eine Schockreaktion sein. Also denk an eine Mutter, die gesagt bekommt, dass ihr Kind unheilbar krank ist oder der Partner. Oder dann ganz alltägliche Situationen, Unfälle, Autounfälle, dazu werde ich nachher noch was sagen, Stürze, Unfälle mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter. Hiobsbotschaften, Trennung, Tod, Verluste, Arbeitsplatzes, Einbrüche, Diebstähle. Dann heftigere Dinge, Überfälle, Vergewaltigungen und andere Gewalterfahrungen, aber auch Zeuge zu sein von Gewalt, Unfällen oder Tod, kann genauso schockauslösend sein.
Kann also, ich noch mal ganz kurz einhaken? Das muss aber nicht sein, dass es bei jedem jetzt ein Unfall einen Schock auslöst oder Unfallzeuge zu sein. Das kann...
Also ein Schock wird ausgelöst. Die Frage ist, komme ich durch? Da kommen wir nachher noch dazu.
Okay.
Also ein Schock wird, also da muss man schon... Weil, genau, das ist jetzt dieser nächste Punkt. Ein Ereignis, welches zu plötzlich und zu heftig und unvorhergesehen eintritt, überfordert die eigenen inneren Bewältigungsmechanismen. Ja? Und wenn Sie irgendwo auf der Straße laufen und neben Ihnen passiert ein Unfall, sind Sie nicht darauf vorbereitet. Ja? Und es ist halt die Frage, ob das Nervensystem das wieder lösen kann. Und wenn es, wenn man selbst beteiligt ist, ja, wenn es unmöglich ist, der Situation zu entkommen, tritt eine archaische biologische Reaktion in Kraft, die darin besteht, zu erstarren. Also wenn es um total schnelles Handeln, um das Überleben geht, wird unser rationales Denken Also das heißt, der Neokortex wird ausgeschaltet und der älteste Teil unseres Gehirns, das Stammhirn, übernimmt die Führung. Das ist nichts, was wir entscheiden können. Dem Stammhirn stehen drei Hauptreaktionen zur Verfügung, ja, zum Überleben. Angriff, Flucht und wenn das nicht möglich ist, tritt als letzter Ausweg die Erstarrungsreaktion in Kraft. Ja, ohne dass wir uns dafür entscheiden können. Es versteifen sich alle Muskeln und man fühlt sich wie gelähmt vor Angst oder Schreck. Und die Erstarrung kann dann sogar noch weiterführen, dass alle Muskeln kollabieren bis zu einem Zustand völliger Hilflosigkeit. Und dies erklärt auch, warum Opfer von Gewalt oder von Vergewaltigungen nicht in der Lage waren, sich zu verteidigen oder zu fliehen. Sie konnten ihr Erstarrtsein nicht willentlich beeinflussen. Und hier an der Stelle ist die Rechtsprechung mitunter sehr unwissend.
Wie meinen Sie das?
Ich habe Urteile beobachtet, wo dem Opfer dann auch so eine Mitschuld zugewiesen wurde, weil es nicht geflohen ist.
Also obwohl es das einfach physisch nicht kann, weil ich in diesem Modus Erstarrung bin.
Da fehlt einfach das Wissen, ja, bei den, ja, in der Rechtsprechung, so nenne ich es mal. Also Menschen berichten nach einem traumatischen Ereignis von psychischen, emotionalen und körperlichen Erfahrungen von intensivster Angst und oder völliger Gefühllosigkeit. Wir erstarren wie gelähmt oder wir kollabieren vor überwältigender Hilflosigkeit. Diese Erstarrungsreaktion wird in der Traumaforschung tonische Immobilität genannt. Tonische hat mit Muskulatur zu tun. Tonische Immobilität genannt. Ein Zustand des Abschaltens und der Gelähmtheit und dient entwicklungsgeschichtlich dem Überleben. Denn eine wichtige Bedeutung der Immobilität ist eine Veränderung des Bewusstseinszustandes, sodass Schmerz und Angst gedämpft werden. Im Körper werden schmerzstillende Endorphine ausgeschüttet. Und in einem Betäubungszustand kann es zu einer Dissoziierung kommen, so als sähe man sich selbst von außen zu.
Was ist Dissoziierung bitte?
Man tritt wirklich so ein Stück raus und beobachtet sich von außen. Man ist nicht mit sich verbunden. Das ist bei traumatisierten Patienten ein ernsthaftes Problem, Dissoziierung, die bei leichtester Aktivierung entstehen kann. Hier an dieser Stelle hilft aber die Dissoziation, die überwältigende Schocksituation zu überleben.
Also dieses Dissoziation, dieses neben sich stehen, ich beobachte mich quasi von außen.
Wir kennen bestimmt alle so Schilderungen von Unfällen oder solchen Ereignissen, dass man neben sich stand und das Ganze beobachtet hat, ohne zu fühlen. Also ich habe wirklich schon oft so etwas gelesen und selbst auch erlebt.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit der Logotherapeutin Peggy Paquet. Unser Thema: zurück ins Leben, raus aus der Erstarrung und ohne Angst wieder lachen und weinen können.
Genau, also dieser Gelähmtheitszustand, ja, diese Erstarrungsreaktion hat auch den Sinn, dass bei nicht abwenden können einer Gefahr kein Schmerz mehr gespürt wird. Etwas, was in der Tierwelt, auch in der Tierwelt, einen tiefen Sinn hat. Denn in der Welt des Fressen und Gefressenwerdens beinhaltet es eine natürlich eingerichtete Gnade. Also das Tier, was vor dem Raubtier zusammenbricht und dann von dem Raubtier angefallen wird, erlebt keinen Schmerz. Auch für Menschen dient die Immobilitätsreaktion dazu, wenn ein Überleben nicht mehr möglich ist, nicht mehr leiden zu müssen. Sei es bei einem Absturz, bei einem Autounfall oder auch bei Opfern von Gewalt. Und dies ist eine unbeschreibliche Gnade für alle Kreaturen.
Woher wissen wir das eigentlich, dass man da nichts mehr spürt? Weil jeder kennt ja jetzt wahrscheinlich auch vielleicht einen Angehörigen, der ja irgendwie zu Tode kam, und man fragt sich, oh Gott, hat er leiden müssen? Hat er Schmerz gespürt? Woher wissen wir das, dass man da nichts spürt?
Verschiedenste Forschungsrichtungen, die das erforscht haben. Mich haben sehr beeindruckt Schilderungen von Menschen, die in solche Situationen kamen und sie doch überlebt haben.
Also es gibt schlichtweg Zeugen dafür?
Ja, also Menschen, die von Tieren angefallen wurden oder die wirklich abgestürzt haben, aber wie durch ein Wunder überlebt haben und das berichtet haben, dass sie das Ganze von außen betrachteten und es nichts mehr spürten. Ich habe es selber im Kleinen kennengelernt, das werde ich nachher noch schildern. Und man hat auch aufgrund der Endorphinausschüttung und diese Sachen hat man da auch untersucht und kam zu dem gleichen Schluss. Und wahrscheinlich gibt es da auch noch andere Forschungsergebnisse, die mir jetzt nicht bekannt sind, aber man kommt zu dem gleichen Schluss, dass das so ist. Und es ist für mich auch völlig logisch.
Wieso logisch?
Ja, weil die Natur, die Schöpfung, die ist so weise. Es würde irgendwas nicht stimmen, wenn es nicht so wäre. Für mich.
Also es wäre irgendwie nicht stimmig, würde der Schöpfer keine Gnade walten lassen, sozusagen. Am
Schluss. Die Gnade ist so und so immer da. Aber ich habe als Kind habe ich immer so gelitten bei diesen Tierfilmen, wenn die Antilope zusammenbrach und da kam der Gepard und riss die und jetzt einfach zu wissen, also als ich das erfuhr und als mir das auch immer mehr aufging, dass es so ist, dann war es für mich total stimmig. Und dann war diese Gnade auch umso mehr spürbar. Genau. Also diese Gnade für alle Kreaturen, wenn das Überleben nicht mehr möglich ist, tritt diese Immobilitätsreaktion ein. Und man spürt diesen Schmerz nicht mehr. Man muss dazu sagen, wenn ein Unfall extrem schnell passiert, ja, dann tritt wahrscheinlich nicht mehr das in Kraft. Also der Tod dann auch sehr schnell eintritt, aber dann ist auch keine Zeit zu leiden, so würde ich es mal bezeichnen. Das hilflose Entsetzen mit der oft verbundenen Panik erzeugt einen gigantischen Energieschub im Nervensystem. Also diese Energie soll ja zu Flucht und Angriff befähigen. Ist dies nicht möglich und tritt ein Erstarrungszustand ein, erstarrt auch gleichzeitig diese energetische Ladung im Nervensystem. Ja, ist ja auch nachvollziehbar. Wird diese Energie nach der gefahrvollen Situation nicht entladen, zum Beispiel durch Ausweinen oder Auszittern, bleibt eine hohe emotionale Ladung im Nervensystem stecken und kann im schlimmsten Falle das ganze Erleben, Fühlen und Denken verändern. Viele Menschen berichten nach einem traumatischen Ereignis von einem Knick in ihrem Leben. Ja, es fühlt sich alles anders an. Also es ist nachvollziehbar, dass wenn das Nervensystem in einer dauerhaften Stressreaktion und Anspannung stecken geblieben ist, dies vielfältige körperliche und psychische Symptome hervorrufen kann. Also eine Traumareaktion im Körper manifestiert sich dadurch, wenn wir uns nach einem Schock nicht unserem inneren Erleben zuwenden und unserem Körper nicht den Raum und die Zeit geben, den Schock abzubauen, ne, zu Ihrer Frage von vorhin. Wenn wir einfach weiter funktionieren und diesen wirklich unangenehmen Körperempfindungen und Gefühlen der Schockreaktion aus dem Wege gehen, kann sich daraus eine leidvolle posttraumatische Belastungsstörung entwickeln.
Also heißt es auch jetzt bei kleineren, ja, jetzt, wie soll ich das sagen, kleineren Schockzuständen. Ich erschrecke wegen irgendwas und möchte eigentlich nur weinen. Oder
ist es schon.
Genau, und das ich denke dann oft, oh Gott, was denken die jetzt, wenn ich hier da das Schreien oder das Weinen anfange? Also ich
lassen Sie das Weinen zu. Für alle Hörerinnen und Hörer, es ist eine in uns angelegte eine Reaktion für Spannungsabbau. Das ist wirklich genial.
Also in dem Fall wirklich meinem Impuls und meinem Körper folgen und sagen, wenn es mir jetzt wirklich zum Weinen ist, sofort rauslassen, weil so schade ich mir sozusagen mehr.
Absolut, das ist wirklich von immenser Bedeutung. Ich meine, bei einer kleineren Schockreaktion ist nicht so dramatisch, aber bei einem heftigen Schock ist das von immenser Bedeutung, dieses Weinen, dieses Beben und Zittern zuzulassen.
Woran erkenne ich eigentlich, dass ich mich in einem Schock- und Erstarrungszustand befinde? Gibt es da Symptome und können jetzt Menschen, also Berufsgruppen, die mit solchen Leuten zu tun haben, die eine Traumareaktion hatten, woran können die das erkennen?
Ja, also die Symptome sind sehr vielfältig, aber auch sehr typisch. Ich zähle jetzt einfach einige auf und jeder Hörer kann ja einfach auch mal so und so nachspüren oder auch sich an bestimmte Personen erinnern. typisch ist, dass man sich anhaltend wie betäubt fühlt. Also alles irgendwie so ein bisschen wie im Nebel erlebt. Dass man nicht richtig in der Gegenwart anwesend und wie in der Zeit stecken geblieben fühlt. Menschen fühlen sich deorientiert, das kann man sehr gut in den Augen wirklich im Blick erkennen. Sie fühlen sich nicht zugehörig und verloren. Und ein ganz, ganz wichtiges Merkmal ist dieses sich abgetrennt fühlen von sich, von den Mitmenschen, auch von sehr Nahestehenden und auch abgetrennt von Gott, was großes Leid erzeugt. Es kommen häufige schmerzhafte Emotionen vor, wie Ängste, Hilflosigkeit, Lebensmüdigkeit, Scham und Schuldgefühle. Es besteht oft eine Angst zu fühlen, auch in den eigenen Körper hineinzufühlen, das hatten wir ja vorhin schon. Und es entsteht dadurch ein Abgetrenntsein von den eigenen Körperempfindungen. Ja, also man geht aus dieser Ganzheit heraus. Typisch ist auch ein sich schwer konzentrieren können, irgendwie so eine Verwirrtheit, also man lässt häufig was liegen, vergisst häufig etwas. Schlafstörungen sind typisch, Überempfindlichkeit und erhöhte Schreckhaftigkeit.
Also nochmal, aber bei all den Beispielen, die wir jetzt hören, das können Symptome für eine Traumatisierung sein, können aber auch Symptome für was anderes sein.
Manche
also Schlaflosigkeit
davon, ja.
kann da x andere ja. Ursachen haben,
ja.
aber dann wissen Richtig, wir, okay, wenn ja. da ein paar zusammenkommen, dann ist es vielleicht ein Hinweis darauf. Okay.
Natürlich ergibt sich das aus dem Gesamtbild. Es gibt hier eine Reihe von aufgezählten Symptomen, die natürlich woanders auch reinpassen, aber manche sind wirklich sehr, sehr typisch für die Erstarrungsreaktion, wie diese Deorientierung. Ich meine, wenn man jetzt nicht nur organische Psychose hat, da ist man auch deorientiert. Ja, dann, aber vom psychischen Erleben her. Depressionen und Apathie können sich bilden. Erschöpfung und Müdigkeit, die sprechen manchmal sehr leise und auch so weit hinten, diese Personen. Starke emotionale Schwankungen können vorkommen. Typisch sind auch Albträume, auch sehr typisch, nicht bei allen, aber doch gehäuft, dass sie irgendwas träumen und wachen auf mit dem Gefühl, völlig gelähmt zu sein. Dann wirklich auch im Traum bewegungsunfähig zu sein für einen Moment. Panikattacken können vorkommen, können sich wirklich Essstörungen entwickeln. Es gibt keine Zukunftspläne mehr oder man ist nicht verbunden innerlich mit diesen Plänen. Entweder nicht weinen können oder zu nah am Wasser gebaut sein. Ja, also diese beiden Extreme. Sehr typisch ist auch eine Form von Isolation, also diese Fähigkeit zu sozialen Kontakten, die ist mitunter sehr schwierig. Und ja, sich lebendig wie tot fühlen, beschreiben manche, also wenn das sehr ausgeprägt ist. Es kann natürlich zu vielfältigsten psychosomatischen Symptomen kommen, Schmerzsymptome, Aggressionen im Wechsel mit Betäubtheit. Mitunter besteht die Unfähigkeit, das eigene Leben zu strukturieren und Ordnung hineinzubringen. Messi-Syndrom. Ja. Viele Menschen schaffen es zwar, ihren Job auszuüben, sogar ihre Familie zu versorgen, ihre Kinder großzuziehen, doch ohne Lebensfreude, wie durch einen Schleier zum Funktionieren. Und diese aufgezählten Symptome können von sehr massiv bis leicht ausgeprägt sein, je nachdem, wie viel emotionale Ladung im Nervensystem steckt. Sie können sich plötzlich nach einem Ereignis oder allmählich, kurze oder auch erst lange Zeit später entwickeln. Ja? Wenn diese Bewältigungsmechanismen irgendwann mal kippen durch ein anderes Ereignis, dann kann es sein, dass sich später erst bei einer Überforderung diese Symptome entwickeln. Und dann hat man natürlich keinen ursächlichen Zusammenhang mehr, ist sehr schwierig.
Haben Sie denn Erfahrungen in Ihrer Praxis, Frau Paquet, mit alten Menschen, die also den Weltkrieg zum Beispiel noch erlebt haben, dass man von einer traumatisierten Generation sprechen kann? Also, dass wir es da sozusagen zu tun haben mit Menschen, die wirklich, der Zweite Weltkrieg ist ja ewig lang her schon?
Nein, habe ich nicht in meiner Praxis gehabt, gar nicht. Gar nicht, ich habe einiges darüber gelesen, aber genau. Einige Menschen können diese allmähliche Veränderung ihres inneren Erlebens nicht klar mit diesem Ereignis oder Ereignissen in Verbindung bringen und sie halten dies irgendwann für normal. Das ist ja, also wenn das Gefühl der Betäubtheit schon lange besteht, mitunter seit der Kindheit, glauben Menschen, dies sei ein Teil ihres Wesens. Ja, irgendwie nachvollziehbar, aber erfahrungsgemäß. Ein Betäubtheitsgefühl, jetzt kommt ein ganz wichtiges Statement, ein Betäubtheitsgefühl und auch alle anderen genannten Symptome können vorübergehender Natur sein. Wenn sich das Nervensystem durch eine gute Selbstregulationsfähigkeit selbst wieder entlädt und reguliert, auch wenn es später ist, ja. Also ein Trauma muss nicht zu Dauersymptomen führen, Ausrufezeichen. Doch die jetzt gerade aufgezählten Symptome können auch Jahre bis Jahrzehnte anhalten und das eigene Leben sehr beschwerlich und freudloser werden lassen. Also die Lebensqualität sinkt, ja. Zu oft werden also die Folgen eines traumaauslösenden Ereignisses übersehen. Nach einem Unfall ist man froh, dass dem Körper nicht viel passiert ist. Ja? Dabei wird der tiefsitzende Schock übersehen. Oder man ist nach einer Notoperation total dankbar, überlebt zu haben und bedenkt nicht, was es wirklich mit der Psyche gemacht hat und dass eine reale Gefahr einer posttraumatischen Belastungsstörung besteht. Also da gibt es Studien, nach Notoperationen, speziell orthopädischen, über 50% entwickeln eine handfeste posttraumatische Belastungsstörung.
Eine orthopädische Notoperation, was kann ich mir darunter vorstellen?
Skiunfall oder chirurgisch-orthopädisch. Ja? Also dieser Schock, das mir zieht die Beine weg und so weiter.
Also ich komme von der Piste direkt ins Krankenhaus und werde operiert. Das kann schon ein posttraumatisches Belastungssyndrom auslösen.
Über 50%. Es ist belegt. Also einfach das Bewusstsein dafür entwickeln, dass die Psyche Unterstützung braucht. Ja, natürlich ist es vordringlich, sich um die Verletzungen zu kümmern. Das Bewusstsein dafür wächst, Gott sei Dank, dass da auch psychische Betreuung gebraucht wird. Und zum Beispiel werden nach Naturkatastrophen oder Zugunfällen ausgebildete Traumatherapeuten an den Unfallort gesendet. Leider arbeiten doch noch zu wenige mit dem aktuellen Wissen aus der Traumaforschung. Also da sehe ich echt noch Bedarf. Genau, also Trauma gehört zum Leben. Das Entscheidende ist darin, nicht stecken zu bleiben, sondern hindurchzukommen, ja, und da auch stärker daran zu werden.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute zurück ins Leben, raus aus der Erstarrung, ohne Angst lachen und weinen können. Also wir sprechen mit der Logotherapeutin Peggy Paquet über die sogenannte Erstarrungsreaktion. Frau Paquet, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Symptomen gehört, die darauf hindeuten können, dass jetzt bei jemandem eine Traumatisierung auch vorliegt. Sie haben die Erstarrungsreaktion auch beschrieben, dass man wirklich muskulär gelähmt und wirklich erstarrt ist. Jetzt fällt mir gerade noch die...
Ein wichtiger Punkt noch. Also ja. Man geht ja da nicht weiter mit einer völligen Lähmung, aber es bleibt eine Spannung in Tonus, erhöhter Tonus in der Muskulatur. Ja, mehr oder weniger stark, aber das haben wirklich viele Menschen, diese permanente Angespanntheit.
Jetzt habe ich vorhin schon mal nach einem Fallbeispiel gefragt bei alten Menschen, die traumatisiert sind, aber jetzt haben Sie noch ein Fallbeispiel.
Genau, also zumindest den ersten Teil eines Fallbeispiels. Alltäglich, ja, eine Mutter von 3 kleinen Kindern kommt zu mir in die Praxis. Ihr Mann war irgendwie die letzte Zeit schon sehr verändert, verreiste dann mit dem Sportverein, kam wieder, packte seine Sachen und zog zu einer anderen Frau.
Also der Mann ist von jetzt auf gleich eigentlich abgehauen.
Ja, genau. Das eine Kind war unter einem Jahr, das kleinste. Die Schultern der Frau waren wie in einer Opferhaltung wirklich so hochgezogen. Die wirkte völlig deorientiert und befand sich in einem akuten Schockzustand. Das war 2 Wochen danach, ne? Muss man sagen. Also sie war 2 Wochen in diesem Zustand. Sie hatte keinen Zugang zu ihren Gefühlen, ja, also alles in ihr war erstarrt und sie berichtete, wie sie, als ihr Mann ihr bekannt gab, dass er geht, neben sich stand und die Situation wie von außen betrachtet hatte.
Ja. Also wie Sie es beschrieben haben, wie man einen Unfall beispielsweise erlebt.
Aber das berichten wirklich viele Menschen. Also äußerlich funktionierte sie weiter, sie musste irgendwie die Kinder versorgen, innerlich fühlte sie sich wie tot. Sie hatte massive Schlafstörungen, Existenzängste, war erschöpft, ja, von dieser ständigen inneren Anspannung. Genau. Jetzt würde ich gerne eine kleine Musikpause machen, damit die Hörer das bisher Gesagte ein bisschen setzen lassen können und dann kommen wir zu den Lösungsansätzen.
Sie hören Radio Horeb mit der Lebenshilfe. Unser Thema heute: Zurück ins Leben, raus aus der Erstarrung, ohne Angst lachen und weinen können. Wir sprechen über die sogenannte Erstarrungsreaktion. Wir sind mitten im Gespräch mit der Logotherapeutin Peggy Paquet. Frau Paquet, Sie haben jetzt uns vorhin ein Fallbeispiel genannt von eben der Mutter, die von ihrem Mann urplötzlich verlassen wurde und die ja berichtet hat, dass ihr gegenwie Menschen, von denen Sie erzählten, beim Unfall, sie stehen quasi neben sich. Sie haben uns jetzt viele Informationen zur Entstehung von Trauma auslösten oder Traumata ausgelösten Erstarrungsreaktionen gegeben. Jetzt, aber wie kommen wir da raus? Mhm. Welche Lösungsansätze gibt es denn da?
Genau, neben dem Erkennen, dass man drin steckt, ja, oder dem zuerst Erkennen, geht es da absolut darum, wie komme ich wieder raus? Das ist ein ganz spannende Erkenntnis, dass diese Überlebensmechanismen, diese hier genannte Erstarrungsreaktion, welche von unserem Stammhirn gesteuert wird, verursacht das Trauma. Aber sie ist gleichzeitig auch der Schlüssel für deren Auflösung. Ja? Also weil die körperorientierte Psychotherapie, die Arbeit mit der Körperwahrnehmung, spricht ja das Stammhirn an. Unter Umgehung des Neokortex, unseres
Neokortex, bewusstes Denken, Stammhirn, Autopilot, oder?
Ja, ungefähr.
Okay, gut.
Gar nicht schlecht, genau. Also der Satz, den ich immer wiederhole, bis ihn jeder Hörer auswendig kennt, ist: Ein Trauma ist nicht im Ereignis, nicht in der Geschichte, sondern im Körper, im Nervensystem gespeichert. Deshalb ist ein körperorientierter Ansatz notwendig. Der Lösungsweg ist, die im Körper erstarrte Schockladung zu verwandeln, indem das eigene Nervensystem Raum bekommt, die eingefrorenen Ladungen zu entladen. Dazu ist es entscheidend, dass wir Zugang zu unseren Körperempfindungen und damit zu den instinktiven Regulationsreaktionen unseres Körpers bekommen. Ja? Also diese Regulationsmechanismen funktionieren nur, wenn wir hineinspüren. Ja? Also, kleines Beispiel, man wird gefragt, wie geht's dir denn? Und er hält erstmal inne und spürt in sich rein und fängt an zu weinen. Ja?
Das ist ja die berühmte Frage, soll ich ehrlich antworten?
Nein, aber allein durch das Hineinspüren in dem Moment wird die Ladung spürbar und entlädt sich dann im Weinen. So als Beispiel, was man sicher auch schon öfters erlebt hat. Genau, und in einigen vergangenen Sendungen in der Lebenshilfe habe ich ein inneres Werkzeug dazu, diese therapeutische Methode der liebevollen Zwiesprache schon eingehend vorgestellt. Also zu meiner wirklich großen Freude bekomme ich viele Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern, die berichten, dass sie diese Methode 1:1 umsetzen konnten und wie hilfreich sie dies erlebten. Doch es wurde auch häufig gefragt: Was mache ich, wenn ich mich wie gelähmt oder taub fühle? Ja? Und aus diesem Grunde kam ich ja dazu, dieses heutige Thema zu wählen. Also um bei der Erstarrung die Regulation des Nervensystems zu unterstützen, sind einige Besonderheiten zu beachten. Also normalerweise beginnen wir diesen inneren Lösungsprozess mit der liebevollen Zwiesprache immer bei der gegenwärtigen Körperempfindung und bei dem gegenwärtigen Gefühl. Ja? Ich bin wütend und spüre einen Druck in der Magengegend. Ja? Wie fühlt es sich jetzt in mir an und welches Gefühl ist jetzt spürbar? Und dann wenden wir uns der gegenwärtigen Emotion und Körperempfindung zu. Um die Erstarrung in uns zu lösen, müssen wir anders beginnen. Also wenn wir uns ernsthaft aus dem Gefängnis der Betäubung befreien wollen, dann müssen wir uns diesem inneren Zustand voll und ganz zuwenden. Das möglich, das alleine zu tun, ja, natürlich auch in Begleitung, aber es ist möglich, das alleine zu tun. Ein Gefühl von Betäubung kann entweder auftreten nach einem akuten Ereignis, oder es wird nur bei einem bestimmten Thema ausgelöst. Oder man fühlt sich schon länger anhaltend wie im Nebel. Der Ansatz ist immer gleich. Ja? Nun ist ein innerliches Erstarrtsein oft mit einer Art von Gefühllosigkeit verbunden. Wir fühlen ja keine Emotion in uns. Ja? Wo soll ich da hinspüren?
Ich bin ja im Erstarrungszustand.
Ja, also ich fühle mich irgendwie betäubt, fühle mich deorientiert. Ich spüre die Trauer nicht. Irgendwo weiß ich, dass eine da ist, aber ich spüre sie nicht. Ja? Und wie können wir an dieser Stelle in einen Lösungsprozess einsteigen? Erstarrung ist keine direkte Emotion, aber sie ist eine Körperempfindung. Wir können wahrnehmen, dass wir uns wie gelähmt, dass wir uns betäubt fühlen. Das heißt konkret, dass wir bewusst in unseren Körper hinein spüren und fühlen, wie sich das Erstarrt und Gelähmtsein in unserem Körper anfühlt. Ja? Typisch dafür ist, es fühlt sich kalt an, dunkel, schwer, dicht, bedrückend oder leer. Es kann auch nur ein dumpfes Gefühl von Nicht-Fühlen sein. Ja?
Gefühl von Nicht-Fühlen?
Ja, eine Körperempfindung von, eine Empfindung von Nicht-Fühlen. Ja, man kann schon beschreiben, ich fühle gerade nichts. Ja? Das ist eine Wahrnehmung. Ja? Manchmal ist es auch ganz subtil, man fühlt sich irgendwie nur ein bisschen taub. Es fühlt sich definitiv nicht besonders angenehm und nicht lebendig an. Ja? Und da geht es darum, dies so wahrzunehmen, wie es sich jetzt anfühlt. Ich fühle mich jetzt taub. Und dann beginne ich, den Ausatmen sanft zu unterstützen. Also wir spüren in diese Körperempfindung hinein, die jetzt da ist, zum Beispiel Taubheit. Aha, so fühlt es sich jetzt in mir an. Mehr nicht. Aber ich bleibe da, ich haue nicht wieder ab. Ja? Ich bleibe wirklich anwesend bei dem, was jetzt ist. Atme aus, also unterstütze den Ausatmen bewusst und beobachte, was sich von Augenblick zu Augenblick verändert, ohne einzugreifen. Ja, ein Zustand ist ja nie statisch. Und wenn ich diesen präsenten Raum eröffne, dem ich wirklich anwesend bin in meinem Körper, beginnt es sich zu verändern. Also es wird sich verändern, wenn wir nicht eingreifen und wenn wir nicht wieder irgendwie in Gedanken abschweifen. Wenn wir in Gedanken abschweifen, passiert immer wieder, dann holen wir uns zurück, wie fühlt es sich jetzt in mir an? Wie fühlt es sich jetzt in meinem Körper an? Nur beobachten. Und wenn sich die Erstarrung zu lösen beginnt, gibt es zwei Möglichkeiten. Ja? Also entweder es kommen die darunterliegenden Emotionen an die Oberfläche. Das kann mitunter sogar sehr schnell geschehen. Manche sitzen schon ein paar Minuten mit diesem Taubheitsgefühl. Aber manchmal kommt wuff, gleich eine Emotion, Wut, Angst, Ohnmacht. Welche, durch die man sich jetzt nun auch konkret hindurchspüren kann, die endlich geheilt werden kann. Oder die zweite Möglichkeit, das meine Erfahrung ist, dass es direkt zu einer Erfahrung von neuer Lebendigkeit, Wachheit und Fließen kommt. Ja, wenn die Erstarrung sich löst.
Jetzt muss ich da nochmal einhaken. Durch diese Methode der liebevollen Zwiesprache, dieses Hineinspüren in meine Emotionen, kommt...
Und oder Körperempfindung?
Kommt ein Gefühl hoch, vor dem ich mich doch ursprünglich gefürchtet habe. Mhm. Ja? Warum soll ich auf einmal das Gefühl, was jetzt hochkommt durch diese Übung, zulassen und nicht wieder automatisch unterdrücken, so wie ich es ja gewohnt bin?
Mhm. Genauso ist es. Diese Gefühle sind so bedrohlich, ja, dass man sie immer schön unten hält. Und der Betäubtheitszustand dient ja auch dazu. Aber es frisst unsere Lebenskraft, unsere Lebendigkeit, ja. Und es ist natürlich kein Muss, dass wir uns diesen Gefühlen stellen müssen. Aber es ist halt so, mit diesem Prozess der liebevollen Zivilsprache ist es ein gehaltener Schmerz. Und der ist zeitlich sehr begrenzt. Und die Erfahrung, wenn wir machen, es ist ja eine energetische Ladung, ja. Es ist nur ein Gefühl, ein energetisches Geschehen in meinem Nervensystem. Neulich lachte eine Frau herzhaft und sagte, nur... Sie sind lustig. Sie hat schon recht, ja. Trotzdem ist das wirklich nur ein energetisches Geschehen in meinem Nervensystem, was aktiviert wird, was den Raum bekommt, an die Oberfläche unseres Bewusstseins zu kommen, um dort geheilt gelöst zu werden. Und der Effekt, ja, also wie es einem hinterher geht, das ist so kostbar, dass man nach einer Weile wirklich freiwillig macht, weil man mit diesem gespeicherten Schmerz nicht leben möchte, ja. Also die liebevolle Zwiesprache ist eine Möglichkeit, diese alten Lasten oder auch neue akute Traumatisierungen zu lösen. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit. Es ist keine Verordnung, so sage ich es mal. Genau, also wenn die Erstarrung sich löst, kommen häufig Wutgefühle und Aggressionen an die Oberfläche. Die sind sehr stark mit dieser Immobilität gekoppelt, ja, wenn sie an das Kind denken, was festgehalten wird. Also diese hochenergetischen emotionalen Ladungen können wirklich Angst machen. Ja? Und darum geht es halt darum, das mit dem Atem zu halten. Aber auch durch eine solche Wucht von Emotionen können wir hindurchgehen. Ja? Das ist nur ein Gefühl. Und diese Aggressionen können ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses sein. Denn es steckt sehr viel Lebenskraft darin, die freigesetzt werden will. Ja? Logisch, diese Kraft von unten schiebt und wir drücken von oben dagegen. Eine ganz schlechte Energiebilanz, sage ich mal. Und wir können die Erfahrung machen, dass sich die Immobilität mit all ihren damit verbundenen Gefühlen löst und dass wir darunter sehr positive und lebensfördernde Erfahrungen machen können. Wie zum Beispiel das Gefühl, sich und dem Leben wieder vertrauen zu können. Wachsende Lebendigkeit oder neue Selbstkompetenz. Ja? Diese Erfahrungen wirken sehr tief in uns.
Was sind denn jetzt die besonderen Kernpunkte zur Lösung dieser Erstarrungsreaktion im Zusammenhang mit der liebevollen Zwiesprache?
Genau, in dem, was ich jetzt erzählt habe. Ja. Also erstens, durch die Empfindung, Körperempfindung, ja, von Erstarrung, Gelähmtheit, Taubsein, können wir uns genauso hindurchfühlen. Ja? Und dies ist möglich, indem wir spürend mit dieser Körperempfindung präsent bleiben, unabhängig davon, ob eine Emotion auftaucht oder nicht. Genau, weiterhin ist dazu wichtig, dass diese Empfindungen von Erstarrung und Taubheit den Vorrang haben vor allen anderen Empfindungen, ja, weil sie sind so an der Oberfläche, ja, die sind einfach zuerst dran. Weiterer Punkt ist, dass mit dem Lösen der Erstarrung diese heftigen Emotionen, wie zum Beispiel Aggressionen oder Ohnmacht, an die Oberfläche kommen und dass wir uns diesen Emotionen dann ebenfalls spürend zuwenden können, bis sie sich lösen. Und der vierte Punkt, unter der Erfahrung der Erstarrung und der mit ihr verbundenen Gefühle können wir tiefe und wirklich sehr aufbauende Erfahrungen machen, welche das erlittene Trauma verwandeln und fruchtbar machen.
Das müssen Sie jetzt nochmal erläutern, wie ich dann ein Trauma auch fruchtbar machen kann. Ja. Wie meinen Sie das?
Also wenn ich durch ein Trauma hindurchgehe und auch diese Kraft entdecke, mit der ich hindurchgehe und auch diesen Schmerz, der oft mit Alpenschmerz noch verbunden ist, in mir löse, erfahre ich in der Regel eine Stärkung. Ja? Die Mutter hier mit den drei Kindern, ja, sie hat erfahren, dass sie selbst ihr Leben in die Hand nehmen kann, dass sie unabhängiger sein kann. Also man löst oft ungesunde Symbiosen. Also es sind ja einschneidende Erlebnisse, ja, und ich kann dran verbittern oder ich kann dran wachsen. Also das ist jetzt noch mal fast ein eigenes Thema, aber so kurz gesagt.
Haben Sie selbst schon mal Erfahrungen mit innerer Erstarrung gemacht, Frau Paquet?
Nicht nur einmal. Also die ersten, an die ich mich erinnern kann, sind ein medizinischer Eingriff bei vollem Bewusstsein und ein Erlebnis mit einem aggressiven Hund. Boah, ich weiß heute noch, wie er aussieht. Eine sehr eindrückliche Erfahrung jedoch liegt erst 2 Jahre zurück und die ließ mich das eben Geschilderte persönlich sehr bewusst erleben. Und ich habe mich heute entschieden, das den Hörern wirklich zu schildern, weil an diesem Selbstbeispiel können sie wirklich sehr viel lernen. Es geht um einen Autounfall. Ein sehr ungeduldiger Autofahrer nahm mir im Dunkeln plötzlich die Vorfahrt. Ich raste auf der Landstraße mit ca. 80 km/h auf das vor mir stehende Auto zu. Mein Körper setzte in allerkürzester Zeit eine riesige Menge an Energie frei. Indem ich plötzlich überwach versuchte, auf der nassen Fahrbahn zu bremsen, ich versuchte auszuweichen, was nicht gelang, da auf der Gegenfahrspur mir Autos entgegenkamen. Mein Verstand suchte in Sekundenbruchteilen fieberhaft nach einem Ausweg.
Also das ist die Frage, fliehen oder
dieser
kämpfen.
Energieschub, genau. Fliehen oder Angriff. Das Hirn checkt, was ist möglich. Nachdem mir klar wurde, also jetzt gar nicht mal so bewusst, wahrscheinlich meinem Stammhirn, dass ich nicht mehr ausweichen konnte, von dem Moment an spürte ich eine vollständige Lähmung. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und das war nicht meine eigene Entscheidung. Ja, das war Bruchteile vor dem Aufprall. also es war aus einer plötzlichen instinktiven Reaktion heraus. Ich hatte keine Angst mehr, ich fühlte gar nichts und beobachtete diesen Aufprall wie von außen, von links oben habe ich diesen Aufprall beobachtet. Und diese Dissoziation hielt an bis kurz nach dem Aufprall. Und dann kam die Schockreaktion mit Deorientierung und nicht einschätzen können der Lage, denn ich lief im Dunkeln auf der Straße herum. Und dann so nach und nach traten die körperlichen Verletzungen ins Bewusstsein. Nun war mir Gott sei Dank meine Arbeit schon in Fleisch und Blut übergegangen. Mir war bewusst, dass ich einen Schock hatte, auch wenn ich da nicht aussteigen konnte. Und irgendwie war mir wie durch einen Nebel bewusst, dass ich mir Raum geben sollte, um diese Schockenergie zu entladen. Aber ich setzte mich in mein kaputtes Auto, welches mitten auf der Fahrbahn stand, ohne Licht. Und daran sieht man, dass ich in dieser Schockreaktion steckend unfähig war, die Situation richtig einzuschätzen. Gut, ich hatte mich dahingesetzt, begann meinen Körper hineinzuspüren und heftige Wellen wirklich von Schmerz, von gewaltigen Energiewellen durchfluteten meinen Körper. Ich ließ das Beben, Zittern und Weinen komplett zu. Ja. Nun kam glücklicherweise die Polizei und holte mich im Dunkeln aus dem unbeleuchteten Auto heraus. Unglücklicherweise jedoch wurde meine Entladungsreaktion in der darauffolgenden Zeit immer wieder unterbrochen. Ja, Polizei, Krankenwagen, Krankenhaus, Röntgen und so weiter. Und zwischendurch ließ ich den Tränen und dem Zittern, das ja wirklich autonom geschieht, wenn man hineinspürt in den Körper freien Lauf. Ja? Ich lag auf der Bahre vor dem Röntgen und ich spürte hinein und dann kam wieder das Zittern und wieder das Weinen. So kam ich dann nach Hause und dabei war mir sehr bewusst, dass ich mein Nervensystem schon ein gutes Stück entladen hatte. Aber dass trotzdem noch ein Stück Restspannung in meinem System stecken geblieben war. Ich konnte das wirklich eindeutig spüren, weil ich noch nicht wirklich orientiert war. Es fühlte sich alles wie durch Watte an und ich war alles andere als in meiner Mitte. Am darauffolgenden Tag hatte ich Seminar und gab meinen Seminarteilnehmern in einem, denke ich, sehr anschaulichen Beispielprozess ein praktisches Selbstbeispiel zur Herangehensweise bei Akutschock. Ja. Ein bisschen makaber, aber die Situation war einfach so. Also ich führte mich in die Situation des Unfalls hinein, bis zu dem Punkt, wo die Erstarrung begann. Ohne über den Unfall nachzudenken, spürte ich tiefer und tiefer in meinen Körper und in seine Empfindungen hinein. Am Anfang spürte ich einen Zustand von Gelähmtheit. Zusammen mit einer sehr bewussten Ausatmenunterstützung führte ich mich durch diese Empfindung der Gelähmtheit hindurch, sowie durch alle darunterliegenden Gefühle von Entsetzen und Ohnmacht. Im gehaltenen Raum wirklich meiner ganzheitlichen Aufmerksamkeit, ja, Körper, Psyche und der Geist beobachtet das, begann mein Körper noch einmal diese Aufprallsituation zu erleben. Also ich weiß genau heute noch, wie dieser Prozess war. Ich war völlig präsent in meinem Körper und konnte ganz bewusst beobachten, wie er durch kleine Bewegungen und über den Atem die Erstarrungsspannung löste. Nach und nach konnte ich einen zunehmenden, angenehmen Fluss in meinem Körper spüren, Gefühle von Erleichterung, Kraft und am Ende ein friedvolles Dasein können, breiteten sich in mir aus. Nach diesem Prozess stand ich auf, ich war vollständig orientiert, keine Erstarrung mehr da und fühlte mich wirklich dem Leben wieder zugehörig und psychisch stabil. Noch heute bin ich zutiefst dankbar, so schnell aus dem Schock und seinen möglichen Folgen herausgekommen zu sein. Also, dies war eine nicht freiwillig gewählte und doch sehr eindrückliche Erfahrung und letztendlich für mich und meine Arbeit sehr wertvoll. Vielen leidgeprüften Menschen mit Akutschock konnte ich seitdem wirklich zielgerichtet helfen, dass sie ihren Schock lösen und wieder handlungsfähig werden konnten, sich wieder lebendig fühlen. Und letztendlich geht es ja darum, dass sie dann mit der liebevollen Zwiesprache als inneres Handwerkszeug selbst weitergehen, selbstständig weitergehen. Also, wir sind in der Lage, die emotionalen Ladungen in unserem Nervensystem kontrolliert entladen zu lassen, während wir uns unserer körperlichen Reaktion voll bewusst sind. Damit dies geschehen kann, müssen wir lernen, wie wir die beängstigenden Gefühle und Empfindungen an die Oberfläche unseres Bewusstseins treten lassen können, ohne von ihnen überwältigt zu werden. Solch ein hochaktivierter Erregungszustand löst sich oft schneller, als wir uns je vorstellen können. Ja, wenn wir ganz das halten und uns präsent sind und unser Körper und unsere Psyche gewinnt die Fähigkeit zurück, sich bei einer erneuten Aktivierung schneller wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ja? Es ist okay, wenn das Nervensystem hochfährt. Es geht darum, dass es wieder runterfahren kann. Wenn man Menschen begleitet, kann man wirklich sehr gut sehen, wie ihr Nervensystem beginnt, sich zu regulieren. Ja? Tränen, aber auch kleinste Mikrobewegungen und die Atmung geben mir dabei wichtige Hinweise. Das Ziel ist die Herstellung der Selbstregulationsfähigkeit von Körper und Psyche. Je nach Grad der Traumatisierung muss man manchmal behutsam vorgehen und häufig ist jedoch ein direktes Vorgehen möglich.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören die Lebenshilfe heute mit dem Thema Zurück ins Leben, raus aus der Erstarrung und ohne Angst lachen und weinen können. Wir sprechen also über die sogenannte Erstarrungsreaktion. Wir sind im Gespräch mit der Logotherapeutin Peggy Paquet. Frau Paquet, jetzt haben Sie uns ein sehr anschauliches Beispiel einfach auch gebracht, wie Sie selber die Methode auch der liebevollen Zwiesprache anwenden konnten, um ja recht zügig auch aus einer Traumasituation auch herauszufinden, Spannungen und energetische Ladungen in ihrem Nervensystem zu lösen, freizusetzen, sodass sie sich nicht festsetzen in ihnen und da noch Jahre später ihr Unwesen treiben können.
Ja, gut formuliert, ja.
Inwieweit oder da wäre es doch hilfreich, wenn sozusagen alle möglichen Berufsgruppen, die mit traumatisierten Menschen zu tun haben, ja einfach auch über diese Zusammenhänge Bescheid wissen. Also ich denke da auch einfach an Pflegekräfte, die jemanden auf Station haben, der sozusagen frisch operiert ist, frisch notoperiert ist oder aus einem Unfallgeschehen herkommt, etc. Ja. Also das sind ja Menschen, die ja eigentlich täglich Traumatisierten begegnen.
Da treffen Sie den Nagel auf den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes. Also es betrifft viele Berufsgruppen, alle therapeutisch, medizinisch, ja, wie Sie schon sagten, seelsorgerlich, pädagogisch arbeitende Menschen, für die ist dieses Wissen um die Funktionsweise des Nervensystems immens wichtig. Ja. Also diese leidgeprüften Menschen suchen nach einem erlittenen Traumata ja überall Hilfe, ja, bei dem Arzt, bei dem Hausarzt, beim Orthopäden, beim Psychotherapeuten, beim Osteopathen, beim Pfarrer, beim Heilpraktiker, Seelsorger, Sozialpädagogen und so weiter. Mit wirklich äußerst belastenden körperlichen und psychischen Symptomen, welche, wenn man es weiß, auf die hohe traumatische Ladung in ihrem Nervensystem zurückzuführen sind. Wissen Sie, ganz wichtig ist mir an dieser Stelle auch zu sagen, man hat einen ganz anderen Blick auf die Menschen, wenn man das weiß. Ja? Ich erinnere mich an einen Mann im Gesundheitswesen, der sagte, alles Psyche. Ja? Diese Abwertung war wirklich schon schlimm, das zu hören. Die verhalten sich mitunter auch ein bisschen merkwürdig, ja, wenn sie traumatisiert und deorientiert sind. Oder wenn man darüber weiß, ja, und auch selber Erfahrungen gemacht hat, kriegt man einen unglaublich barmherzigen Blick auf die Verhaltensweisen, auf das Gewordensein dieser Menschen, auf das eigene und das andere Menschen. Das ist schon mal das eine. Ja, dass man es ganz anders einschätzt und nicht stempel psychosomatisch. Ja. Und das andere ist, dass man natürlich wesentlich bessere Hilfe leisten kann, wenn man an der Ursache ansetzt. Also traumatische Ladungen irgendwie hochkommen zu lassen durch Erzählen oder andere therapeutisch-medizinische Interventionen, ohne sie lösen zu können oder zu unterstützen, dass sie sich lösen, stresst das Nervensystem noch mehr und kann letztendlich sogar retraumatisierend sein.
Retraumatisierend, also das Trauma nochmal durchleben? Oder
ja, sogar noch verstärkt. Also dass es aktiviert wird, mitunter sogar noch verstärkt wird. Also diese innere Reaktion darauf. Wenn wir wissen, wie wir solche Menschen dahingehend unterstützen, dass sich ein Nervensystem auf direkte und doch sanfte Weise entladen kann, können sich viele Symptome abschwächen oder sogar verschwinden. Und so haben wir die dankbare Aufgabe, die zu uns kommenden unfreiwillig im Trauma gefesselten Menschen ins Leben zurückzuführen.
Wie ging es denn weiter mit der Mutter von drei Kindern, die von ihrem Mann so urplötzlich verlassen wurde, aus ihrem Fallbeispiel?
Und unfreiwillig.
Die dann eben ja, traumatisiert war dadurch. Wie ging es mit dieser Frau weiter?
Diese Mutter mit ihren drei kleinen Kindern kam durch ihren akuten Trennungsschock und die damit entstandene Erstarrung in einem Prozess durch. Der war wirklich höchst intensiv, dieser Prozess. Aber sie stand auf, das Gesicht war ganz anders, das ist ganz typisch, ja, der Blick, der Gesichtsausdruck sich verändert, wenn die Orientierung wieder da ist. Und also sie wurde wieder handlungsunfähig und konnte sich erstmal um die vordringliche anstehende Existenzsicherung kümmern. Weitere Prozesse folgten, indem sie durch ihr Trauermeer hindurchging, ihre geballte Wut, ja, ihre verständliche Wut wirklich kräftegewinnend lösen konnte. Also die Schlafstörungen besserten sich mehr und mehr und kam auch wieder Freude an ihren Kindern durch. Und sie kam mehr und mehr wirklich in die Lage, für sich und die Kinder gut sorgen zu können. Die Arbeit mit mir war ein Teil, aber diese wirklich schnellen und sichtbaren Veränderungen waren auch dadurch möglich, weil sie sich selbstständig ihren Gefühlen stellte und lernte, diese zu verwandeln. Ich verwende für meine Arbeit gern als Gleichnis das Märchen von Dornröschen. Wir sind Dornröschen und der erfolgreiche Prinz, so nenne ich mal den, der durchkam durch die Hecke, gleichzeitig. Wir sind Dornröschen und der Prinz gleichzeitig. Die dicke Dornenhecke sind unsere gespeicherten emotionalen Schmerzen. Dornröschen ist der erstarrte, tiefschlafende Teil von uns, der wieder erweckt werden will, zum Leben erweckt werden will. Die Prinzen, die in der Dornenhecke umkamen, sind unsere bisher erfolglosen Versuche, wieder freizukommen. Der erfolgreiche Prinz verkörpert die in uns innewohnenden Kräfte, selbst durch die Dornenhecke hindurchzukommen und den erstarrten Teil unseres Selbst ins Leben zurückzuholen, mit ihm eins zu werden. Ja? Meine therapeutische Aufgabe sehe ich darin, dem Prinzen zu zeigen, wie er durch die Dornenhecke hindurchkommt, ihn bei Bedarf ein Stück auf diesem dornigen Weg zu begleiten, bis er alleine weitergehen kann.
Ich stelle mir einen Menschen vor, der ja einfach so sehr in der Erstarrung drinsteckt, dass er sich wirklich geradezu fürchtet, irgendetwas zu unternehmen, dass dieses Trauma wieder hochkommt.
Also, sehr gut verstehen, ja.
Also, ich selber kenne es von mir, von Gefühlen, die ich habe, die will ich gar nicht mehr fühlen. Mit denen will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Andererseits weiß ich, die nagen ständig irgendwo an einem rum.
Also, ganz subtil auch oft, ja.
Richtig, richtig. Und obwohl das vom Kopf her bewusst ist, würde ich es auch heute noch vermeiden, diese Gefühle nochmal zuzulassen. Wie kann sozusagen diese Schwelle, oder ich nenne es mal eine Hemmschwelle, ja, überwunden werden, dass ich sage, okay, ich stelle mich jetzt dem, ich weiß, da muss ich durch, danach wird es mir besser gehen. Wie kann ich diese Hemmschwelle überwinden?
Also es ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Ich gehe mal von mehreren Seiten heran. Wir haben ja ganz viele Mechanismen, ja, um diese Gefühle nicht zu fühlen, diese sogenannten Kompensationsmechanismen.
Verdrängung und, kann man auch sagen?
Ja, Verdrängung ist ein Teil davon.
Okay, ja. Kompensation ist eher Ausgleich, oder?
Nein, Kompensation ist, das in irgendeiner Weise zu kompensieren, dass wir es nicht fühlen. Also irgendetwas zu tun, Strategien, eine Strategie ist Verdrängung, ja. Genau, und es ist so, wenn wir so ganz gute Ressourcen in unserem Leben haben, funktionieren diese Kompensationsmechanismen ziemlich gut, ja. Wehe, es kommt etwas so Massives hinzu oder mehrere kleine Sachen, dass diese Mechanismen kippen, nicht mehr funktionieren, ja. Dass wir überflutet werden von Gefühlen, dass wir handlungsunfähig werden. Leider ist oft erst dann der Punkt, wo Menschen sagen, jetzt muss ich was tun. Das Klassische, wenn der Leidensdruck zu groß wird. Ja. Generell ist auch für die Menschen, wo die Kompensationsmechanismen gut funktionieren, hilfreich, solch ein inneres Handwerkszeug zu kennen, weil das Leben ist so weise und so gnädig, dass es uns immer wieder an diese Punkte führt. Und klopf, 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 hallo, hier bin ich, sagt das Gefühl, ich möchte geheilt werden. Mhm. Und da ist es wirklich eine freie Entscheidung und auch eine Frage der Bewusstheit. Ja? Der Bewusstheit auch zu spüren, was macht es mit meinem Leben? Ja? Dass das da noch schwelt, kann ich wahrnehmen, dass es mich einschränkt in meiner Fühlfähigkeit, in meiner Freiheit zu fühlen, zu leben, zu lachen und zu weinen. Ja? Und wenn ich das wahrnehme, dass es mich einschränkt, wenn auch nicht lebensbehindernd, erwächst daraus vielleicht die Motivation, sich dem zuzuwenden. Ja, so dieser Wunsch nach wirklicher innerer Freiheit, nach Authentizität. Der Witz an der Sache ist, nicht der Witz, das Paradoxum an der Sache ist, wenn wir wirklich wissen, wie wir uns diesen Gefühlen stellen, diese Zeit, die das wehtut, die ist dermaßen begrenzt gegenüber der Zeit, die es in uns schwelt und nagt, ja, da wird mal kräftig abgeweint, ja, da wird gut geatmet und dann kann das nach ein paar Minuten, nach einer Stunde, kann ein unglaubliches Gefühl von Befreiung eintreten. Aber es ist eine Möglichkeit, es ist kein Muss. Wenn wir, uns geht ja auch nicht darum, sich hinzusetzen und sagen, was war jetzt in meiner Vergangenheit, ja. Es geht darum, im Alltag wach zu sein. Und unsere gegenwärtigen Emotionen sind immer mit der alten Geschichte irgendwie verbunden. Ja? Wenn jetzt jemand erlebt hat, dass ein Familienmitglied durch einen Autounfall ums Leben kam. Ich nehme jetzt mal ein fiktives Beispiel. Ja? Und das ist da irgendwie gut begraben in der Familiengeschichte. Und dann liest er in der Zeitung von einem Autounfall mit ähnlichem Hergang. Uff. Ja, in diesem gegenwärtigen Moment kann das Ganze reaktiviert werden. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen zu sagen, jetzt stelle ich mich dem. Ja, ich muss nicht durch meine Vergangenheit kramen, darum geht es überhaupt nicht. Ich muss wach sein im gegenwärtigen Moment. Ja, weil sonst beginne ich wieder dieses, was da so aktiviert ist, wieder runterzudrücken, meine Kompensationsmechanismen auszugraben. Es ist eine Frage der Entscheidung. Ja, und ich wünschte mir, dass es, dieses Bewusstsein wirklich steigt, weil es einfach diese Lebensqualität verbessern kann und weil es auch diese Leitkette in den Familien, ja, zwischenmenschlich auch unterbricht, wenn wir uns diesen eigenen Schmerz zuwenden. Ich wünschte mir, dass dieses Bewusstsein wächst, damit zu beginnen, bevor das Leid nicht kaum noch erträglich ist.
Vielen Dank, Frau Paquet, für Ihre
Danke
Ausführungen.
Danke Ihnen, Herr Miller, für die gute Begleitung.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie mehr über die liebevolle Zwiesprache wissen möchten, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Sie gehen einfach mal auf die Homepage von Frau Paquet. Die hat die Adresse www.liebevolle-zwiesprache.de. Noch einmal www.liebevolle-zwiesprache.de. Die zweite Möglichkeit, die ist, dass Sie sich beim Radio Horeb Hörerservice melden. und dort zum Beispiel auch alte Sendungen zum Thema liebevolle Zwiesprache ja sich bestellen. Wir konnten jetzt in dieser Sendung einfach nicht so eingehend darauf eingehen und alle Facetten davon beleuchten, weil wir jetzt dieses Thema der Erstarrungsreaktion beleuchtet haben. Also beim Radio Horeb Hörerservice. Sie können die CDs bestellen, beim CD-Dienst dann eben zu diesen Themen. Dort können Sie natürlich auch die heutige Sendung bestellen für sich oder auch für andere zum Weitergeben, zum Weiterverschenken. Weitere Informationen zu dieser Sendung und auch zu Radio Horeb überhaupt beantworten Ihnen gerne die Kollegen vom Radio Horeb Hörerservice. Ich möchte auch noch hinweisen auf die Website von Radio Horeb, www.horeb.org. Dort sind auch alle Informationen zu dieser Sendung, aber auch zu allen anderen Sendungen hinterlegt mit Infoknöpfen und CD-Bestellknöpfen, also alles sehr, sehr leicht zu handhaben. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Gottes Segen für diesen Tag für Sie. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.